Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, wo es um das Thema dynamische Netzentgelte gehen soll. Ein vielleicht sperriger Begriff, andererseits ein Begriff, mit dem ich mich immer mal wieder in den letzten Jahren beschäftigt habe, weil in meiner Welt ist ja die Art und Weise, wie wir Netzentgelte zahlen mit so einem festen Leistungspreis und einem Arbeitspreis, den ja ehrlicherweise Haushalte auch nur zahlen, völlig überholt. Es gibt ja noch so ein paar andere Regeln, diese 7000-Stunden-Regel, dass Großverbraucher, die mindestens 10.000 Gigawattstunden Strom pro Jahr verbrauchen und das möglichst monoton machen, dass die dafür belohnt werden und bis zu 80% oder 90% weniger Netzentgelte zahlen. Das stammt natürlich alles aus einer Zeit, wo die Netzentgelte noch so kalkuliert und so bezahlt wurden, dass der Verbrauch möglichst konstant stattfinden soll, was für Grundlastkraftwerke wunderbar war. Aber die Zeit hat sich ja geändert. Und ich habe jetzt dieses LOMA-Projekt, wo ich ja Projektleiter bin, wo wir auf den Paragraph 14a gucken, wie man Wallboxes, Wärmepumpen oder auch Speicher dafür nutzen kann, also deren flexible Anpassung, um Netzausbau zu reduzieren. Oder wir haben auch im Podcast mit Fabio Grimes, der diese Woche rausgegangen ist, auch über das Thema Netzentgelt am Rande gesprochen. Oder auch im letzten Semester hatten wir im Masterstudiengang ein Projekt, wie eigentlich Großbatteriespeicher netzdienlich betrieben werden können. Und das alles schreit ein Stück weit danach, dass natürlich die Netzentgelte dynamisiert werden müssen, so ähnlich wie wir einen dynamischen Strompreis haben müssen, in Zukunft auch die Netzentgelte, nicht statisch sein, sondern über das Jahr sich verändern können. Und drauf gekommen bin ich tatsächlich beim Joggen. Ich habe den Podcast Fossilfrei gehört vom DIW, auch ein wirklich schöner, also fachlich schöner Podcast. Und die haben ein Interview geführt mit dem Professor Tommaso Dusso. Das ist einerseits ein Kollege vom DIW und andererseits ist er der Leiter der Monopolkommission. Die Monopolkommission kennt vielleicht auch nicht jeder. Ich muss zugeben, ich habe sie schon mal gehört, habe sie ehrlicherweise nicht so richtig ernst genommen bisher, weil ich sie selten so richtig im Kontakt mit Energie gesehen habe. Die haben jetzt aber tatsächlich schon ihr mittlerweile 10. Sondergutachten zum Thema Energie veröffentlicht und da werde ich jetzt auch gleich drauf eingehen, aber nochmal kurz zwei Worte zur Monopolkommission. Das ist ein unabhängiges Beratungsgremium, das die Bundesregierung und die gesetzgebenden Körperschaften, das hört sich schon gut an, auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des Wettbewerbsrechts und der Regulierung berät. Das heißt, das ist eine beratende Einrichtung, also ein Expertengremium, dem 5 Mitglieder beiwohnen, die für 4 Jahre berufen werden, die über besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und Erfahrung verfügen müssen. Und einer davon ist der Tommaso Dusso, der im Interview war und im Grunde ganz viele Sachen erzählt hat, wo ich gesagt habe, ja klar, das ist logisch, das muss kommen. Und das habe ich tatsächlich zum ersten Mal so richtig in Form eines Berichts da wahrgenommen. Und den Bericht haben auch wie immer alle Verbände, haben dazu Stellung genommen, BDW, AGFE, VKU und alle anderen, die es da gibt. Und im Gutachten geht es übrigens auch nicht nur um Strom, sondern auch um Fernwärme und Erdgas. Da kann man sich auch noch rein vertiefen. Wir gucken heute tatsächlich nur mal aufs Thema Strom, weil ich glaube, dass das schon diesen einen Podcast mehr als genug füllen wird. Und das Problem ist ja eigentlich im Grunde klar. Das wird im Gutachten auch nochmal aufgeführt, dass natürlich das Stromsystem sich brachial verändert hat in den letzten Jahren und sich in den nächsten Jahren noch mehr verändern wird. Wir haben deutlich mehr Solarenergie, Windenergie, wir haben deutlich mehr Elektroautos, mehr Wärmepumpen, mehr Speicher, die da am Netz angeschlossen sind. Und die Netze kommen dadurch natürlich immer häufiger an ihre Grenzen. Wir haben schon in 2024 Redispatch-Kosten gehabt in Höhe von 2,8 Milliarden Euro. Die Prognosen für das Folgejahr für 2025 gehen in eine ähnliche Richtung. Manche sprechen sogar schon von 3 Milliarden Euro, die da womöglich verauslagt werden müssen. Also es ist richtig viel Geld. Und wenn man jetzt mal drauf schaut als Endkunde, ist ja mittlerweile so, dass die Netzentgelte 28% des Strompreises ausmachen, also fast ein Drittel, gut, man kann auch sagen, gutes Viertel, Tendenz stark steigend. Also wenn man jetzt auf die Entwicklung guckt, auch da war ein Chart da drin, den habe ich auch über meiner Vorlesung, waren die Netzentgelte historisch gesehen immer, jetzt nicht zu vernachlässigen, aber die waren schon relativ klein. Gerade in 21, 22, wo die Strompreise, also die Beschaffungspreise so hochgegangen sind, waren natürlich die Netzentgelte auch nochmal eine Zeit lang wieder weniger dominant. Aber spätestens seit 2023, 2024, wo halt die Beschaffungskosten, also die Stromerzeugungskosten, die Börsenpreise wieder gefallen sind, sieht man tatsächlich, dass die Netzentgelte, die nicht gefallen sind, einen immer größer werdenden Anteil an den Strompreisen ausmachen. Und
Da darf man ran. Und das heutige System, wie wir diese Netzentgelte zahlen, das nimmt gar keine Rücksicht darauf, wann und wo, also zeitlich und räumlich, wir Strom verbrauchen. Und da gibt es eigentlich schon große Unterschiede. Und die Grundidee der Monopolkommission ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer ein Preissignal bekommen, um die tatsächliche Netzbelastung zu berücksichtigen. Das heißt, der Preis darf das beinhalten, wie ausgelastet das Netz ist. Und das Ziel ist natürlich ganz klar, weniger Überlastung, auch weniger Netzausbau. Wenn man im Grunde durch ein Preissignal es hinbekommt, dass gar nicht mehr so extrem Strom gezogen wird, können vielleicht auch Netzausbaumaßnahmen reduziert werden, weil sich auf einmal die Nachfrage verteilt. Weniger Redispatch natürlich und dadurch natürlich insgesamt geringere Gesamtkosten. Und ich fand es auch cool in dem Bericht, die Ideallösung wären eigentlich nodale Strompreise, das erkläre ich gleich, was das ist, oder Strompreiszonen, die sind ja schon eher bekannt. Strompreiszonen bedeutet, dass man nicht einen Strompreis in Deutschland für alle hätte, sondern dass man im Grunde 4 Zonen, 5 Zonen, das ist das, was von der Acer vorgeschlagen wurde, beziehungsweise veröffentlicht worden ist. Die Vorschläge kamen ja eigentlich von den TSOs an der Stelle. Aber das beides wird wahrscheinlich politisch schwierig durchzusetzen. Nochmal kurz, um zu ergänzen, die nodalen Strompreise, das sind Netzknotenstrompreise. Das ist ein System, was tatsächlich in den USA praktiziert wird. Und das fand ich total spannend. Ich hatte in einer Präsentation von meinen Studis eine Darstellung, wo aus einer, ich glaube, es war eine Viertelstunde oder Stunde, ich bin mir unsicher, wie das System in den USA läuft, wo zeitgleich in Kalifornien negative Preise waren von minus 40 US-Dollar pro Megawattstunde und in Texas und in Washington im gleichen Augenblick plus 225 Dollar pro Megawattstunde da waren. Das heißt, im gleichen Land sind zeitgleich mega Preisunterschiede und diese Preisunterschiede entstehen natürlich auch dadurch, dass die Netzkapazitäten berücksichtigt werden und entsprechend nur da, wo auch wirklich ein Ausgleich stattfinden kann, dann Strom fließen kann. Aber wie gesagt, die Monopolkommission ist da nicht, hat da keine Illusion und hat gesagt, okay, die zwei Sachen werden schwer, nodale Strompreise und Strompreiszonen, dann nehmen wir das Drittbeste und das haben sie als Reform der Netzentgelte bezeichnet und die zu dynamisieren. Und was bedeutet das jetzt, dynamische Netzentgelte? Im Grunde sind ja heutzutage die Netzentgelte immer gleich. Man hat im Grunde einen Leistungspreis, einen Arbeitspreis, der ist für das ganze Jahr gleich. Die Haushalte, wie gesagt, zahlen eigentlich nur den Arbeitspreis. Ehrlicherweise ist der ja auch schon regional unterschiedlich. Also wenn man jetzt, ich sag mal, große Flächennetzbetreiber hat, die haben tendenziell durch ihre Struktur etwas höhere Arbeitspreise, weil sie ein großes Netz betreiben, wo weniger versorgte Kunden dranhängen, während in Städten in der Regel die Netzentgelte etwas niedriger sind. Und das sind jetzt nicht nur irgendwie plus, minus irgendwie ein Cent, sondern angeblich, das wurde im Podcast, glaube ich, gesagt, sind die Netzentgelte, die Arbeitspreise in Deutschland zwischen 5 und 12 Cent. Ich hier in Rendsburg habe ziemlich sicher zweistellig, ich glaube 11 Cent ungefähr, also ich bin eher am oberen Ende. Es gibt aber dann natürlich deutlich größere Städte, ich vermute mal, also nicht München oder Berlin oder so, da werden vielleicht dann tatsächlich die 5 Cent nur gezahlt. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Regionen, die auch sehr günstig sind. Und die Idee der Monopolkommission ist, dass die Netzentgelte sich in Zukunft zeitabhängig ändern. Die haben tatsächlich so zweistufiges drin, dass sie sagen, vielleicht erstmal nur zeitabhängig überall und dann auch noch regional unterschiedlich, so wie das in den USA da schon der Fall war. Und die Grundidee ist natürlich, dass bei einer hohen Netzlast ein hohes Netzentgelt fällig wird und bei niedriger Netzlast ein niedriges oder, und den Schritt gehen sie auch, sogar ein negatives Netzentgelt möglich ist. Das heißt, so ähnlich wie bei den Strompreisen, wo es ja auch ins Negative reingehen kann, sagt auch hier die Monopolkommission, Mensch, wenn das Netz doch leer ist, sollte es doch eigentlich einen Anreiz geben, es zu nutzen oder es dann zu nutzen. Und das könnte man natürlich durch ein negatives Netzentgelt hinzubekommen. Und das Ziel ist natürlich auch klar, dass man Verbrauch und auch Einspeisung in netzfreundliche Zeiten verschieben kann. Wie soll das jetzt konkret funktionieren? Die haben tatsächlich zwei Preisbestandteile vorgeschlagen. Das kennen wir eigentlich schon. Das erste ist ein fixer Anteil, den kann man Grundpreis nennen, den kann man Leistungspreis nennen. Und darüber sollen die Netze finanziert werden. Das heißt, die Kosten, die verursacht werden im Laufe eines Jahres, sollen über diesen fixen Teil, Grundpreis, Leistungspreis, finanziert werden. Und der zweite Teil ist dieser dynamische Arbeitspreis, der soll die reine Steuerungswirkung haben. Das heißt, wenn man darüber in Anführungszeichen kein Geld verdienen muss, kann das Ding natürlich, wenn es mal positiv ist, auch umso negativ sein, weil am Jahresende es okay ist, wenn man damit eine schwarze Null macht. Das heißt, da hat man wirklich die Möglichkeit, sehr kreativ oder auch sehr ja, wirkungsvoll in den Markt einzugreifen. Weil während ich das sage, läuft es mir auch kalt den Rücken runter, was ein anderes Thema. Ich bin da selber so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits habe ich immer das Argument, Mensch, Erdbeeren kosten im Winter einfach auch mehr als im Sommer, deswegen ist es okay, dass die Preise unterschiedlich sind. Dass jetzt so eine Kommission oder so eine Instanz in so ein Netz eingreift, da bin ich manchmal auch unsicher. Ein Frosch im Hals hier, herrlich. Und es wird dann auch nochmal unterschieden, praktisch, inwiefern man sich netzneutral, netzbelastend oder netzdienlich verhält. Und da wird man dann auch unterschiedliche Preise entsprechend oder ja, doch Arbeitspreise bekommen, sprich 0 Euro, wenn man neutral ist, positiv, wie gesagt, wenn man netzbelastend ist und negativ, wenn man tatsächlich das Netz entsprechend, ja, wenn man netzdienlich ist. Und das Preissignal selber muss tatsächlich stark genug sein. Das heißt, es kann ja auch Situationen geben, und die gibt es ehrlicherweise ganz oft, dass man gegen den Börsenstrompreis gegen anwirken muss. Weil der kann ja häufig, gerade wenn man noch eine Preiszone hat, ein Signal ausgeben, was ja überhaupt nicht netzdienlich ist. Und dann muss natürlich dieses Preissignal, was aus den Netzentgelten herauskommt, groß genug sein, um den Börsenstrompreis dann zu kompensieren oder vielleicht zu überkompensieren. Das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, der in der Realität auch unfassbar zu Verwirrungen nachher führen kann. Aber das, in meiner Welt sieht man, dass dann immer soweit ist, aber da gehen Sie auch schon darauf ein, dass das natürlich was werden könnte. Dann natürlich Umsetzung nicht sofort, irgendwo habe ich was mit 20, 30er Jahre oder sowas gelesen, weil natürlich, wie das Thema Digitalisierung es auffällt, die intelligenten Messsysteme fehlen, wir haben fast keine Smart Meter verbaut, immer das gleiche Thema. Und deswegen würden wir da so einen Stufenplan, haben wir, glaube ich, vorgeschlagen, sehen. Und der erste Schritt ist sozusagen so ein ganz einfaches Modell, was eigentlich dasselbe ist wie früher HTNT. Die sagen, dass es gibt so ein Hochlastzeitfenster, das ist abends, ein Normallastzeitfenster, das ist dann irgendwie in anderen Zeiträumen. Es gibt Niedriglastzeitfenster, da haben die es mal mittags vorgeschlagen, weil da häufig viele Verbraucher sich mittlerweile mit eigenen PV-Anlagen versorgen. Also es sind nicht nur HTNT, sondern drei Zonen. Und die Idee ist tatsächlich, dass man in diesem Hochlastzeitfenster irgendwie das doppelte Netzentgelt zahlt, im Niedriglastzeitfenster 10 bis 40% vom Normaltarif, also deutlich darunter. Und im normalen Zeitfenster das Normal, das wäre so ein erster Schritt. Und das würde tatsächlich auch mit modernen Messeinrichtungen und normalerweise, ich überlege jetzt gerade, nee, mit Ferrari sehen, dann schwierig. Also man bräuchte schon die moderne Messeinrichtung, dass man da wirklich die drei Verbräuche separat zahlen kann, wobei zählen kann. Man müsste halt sonst irgendwie drei Ferrari-Säle anbauen, falls man da noch ein paar von übrig hat. Das wird wahrscheinlich auch funktionieren. Und das Gute ist natürlich, da ist keine Echtzeitsteuerung notwendig. Man muss nicht interagieren, sondern diese Zeitfenster würden feststehen. Auf lange Sicht sagt man natürlich, okay, da wäre es schon gut, diese echten, diese richtigen dynamischen Netzentgelte zu bekommen, die wirklich viertelstundenscharf abgerechnet werden, die auch day ahead berechnet und vorhergesagt werden können. Und man da eigentlich das gleiche Spiel dann sieht wie beim Börsenstrompreis, den man ja auch am Vortag kennt. Um 13 Uhr bzw. spätestens 14 Uhr sind die Börsenstrompreis kommuniziert. Da weiß man, in welche Richtung es geht. Und das ist auch da die Idee, dass man das im Grunde voraus planen kann. Da sagt die Monopolkommission aber auch, ach, das wird wahrscheinlich erst in den 20-30er Jahren, so schnell wird das nicht gehen. Wer soll jetzt mitmachen? Da sagen sie auch ganz klar, alle, also Haushalt, Unternehmen, Erzeuger. Genau, Haushalt, Unternehmen auf jeden Fall, aber auch Erzeuger und auch Speicher. Das heißt, der Grundsatz, dass wir im Augenblick ja immer nur für den Stromverbrauch zahlen oder für die bezogene Energie, der soll sich auch ändern, dass praktisch auch die Einspeiser mitzahlen müssen und die Wirkung auf das Netz tatsächlich das Entscheidende ist. Also es geht gar nicht mehr darum, dass man nur schaut, wer hier Strom verbraucht, sondern es wird immer geguckt, es kann ja auch meine Einspeisung im falschen Augenblick stören. Auch da zahlt man entsprechend für. Und gerade für die Speicher gibt es schon so eine Sonderrolle, weil die Elektrospeicher natürlich den großen Vorteil haben, dass sie extrem dynamisch sind. Also die können technisch schnell reagieren und in der Regel sind sie ja der Freiheitsgrad, den wir in Zukunft haben. Das heißt, während jetzt normale Verbraucher, was weiß ich, wenn man jetzt abends Fernsehen guckt oder irgendwie Mittag macht oder sowas, sind ja nicht so variabel. Man will dann ja im Augenblick auch irgendwie den Strom verbrauchen, während man beim Laden des Elektroautos oder auch beim Laden des Hausspeichers ja eigentlich sehr gut darauf reagieren kann, auch schnell was ändern kann. Und es da tatsächlich auch ein dynamisches Netzentgelt auf die Einspeisung und Ausspeisung geben soll. Das gibt es heute zum Beispiel auch schon in Schweden. Da gab es auch wieder so Europakarten in dem Bericht, wo klar war, dass viele Länder ringsherum da schon deutlich weiter sind als wir und in Schweden zum Beispiel es auch schon so ein positives Einspeiseentgelt gibt. Ja, insgesamt sagt die Monopolkommission ehrlicherweise, das Ding hat eine mega politische Sprengkraft, weil das hätte ja Auswirkungen auf alles. Alleine schon, wenn man sich vorstellt, wie die Stromrechnung aussehen würde, die müsste ja im Grunde als Lastgang in Zukunft berechnet werden. Also natürlich auf die Rechnung kann man immer noch den fertigen Preis schreiben, aber die Nachvollziehbarkeit ist natürlich deutlich schwieriger. Es wird das eigene Verhalten sichtbar gemacht. Die Bequemlichkeit von Nutzerinnen und Nutzern, die nichts machen, wird dazu führen, dass ihr Stromverbrauch wahrscheinlich teurer wird. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, wir würden damit wahrscheinlich im Milliardenbereich Redispatch-Kosten einsparen können, im Milliardenbereich Netzausbau einsparen können. Und sinngemäß wird da halt gesagt, dass die Energiewende tatsächlich ohne dynamische Preissignale, auch beim Thema Netzentgelte, wie mit angezogener Handbremse unterwegs ist. Und das sollten wir tatsächlich nicht machen, dass wir mit mehr Kosten die langsamer nur machen können, als wenn wir die dynamischen Netzentgelte einführen, wir dadurch ja im Grunde das Thema Energiewende schneller vorankommen, wir mehr Energie im Netz unterbringen und das auch schneller und wir am Ende tatsächlich entscheiden müssten, wie lange wir uns leisten wollen, ohne die dynamischen Netzentgelte vorzugehen, weil wir sehen ja bei vielen anderen europäischen Ländern, dass sie es machen, dass sie da dran sind. Und ich finde dieses Thema unfassbar spannend. Es ist natürlich wie immer etwas komplexer, gerade wenn es darum geht, zeitlich aufgelöst und auch regional aufgelöst sich das vorzustellen. Ich finde sowas total spannend, kann aber auch natürlich nachvollziehen, dass wenn jetzt hier kleinere Stadtwerke zuhören oder so, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie sollen sie das dann noch auf die Kette kriegen? Das ist jetzt ja schon alles kompliziert genug. Und meine Antwort ist darauf ganz klar, Digitalisierung, das geht nicht mehr von Hand, das kann man nicht mehr irgendwie mit dem Bleistift ausrechnen oder kalkulieren oder sonst was, sondern das muss vollautomatisch passieren. Und das ist, glaube ich, die Lösung. Ich bin gespannt auf eure Anmerkung, Rückmeldung, falls euch auch beim Thema dynamischen Netzentgelten was einfällt. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.